durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Ich begrüße Sie zu unserer Sendereihe durch die Bibel. Schön, dass Sie sich dafür wieder Zeit nehmen. Wir stehen am Anfang einer neuen Gruppe von Schriften aus dem Neuen Testament, den sogenannten Pastoralbriefen. Sie sind nicht, wie zum Beispiel der Römerbrief oder der Epheserbrief, an ganze Gemeinden gerichtet, sondern an Einzelpersonen, die in örtlichen Gemeinden pastorale Aufgaben übernommen haben. Zu den Pastoralbriefen zählen der erste und der zweite Timotheusbrief sowie der Brief an Titus. In dieser Sendung nun beginnen wir mit dem ersten Timotheusbrief. Das Thema, das Paulus im ersten Kapitel des ersten Timotheusbriefes anspricht, ist der Glaube in der christlichen Gemeinde. Hier geht es nicht etwa um einen Lehrsatz, den er besonders hervorhebt, sondern er spricht eine Warnung aus vor falschen Lehren in einer Ortsgemeinde. Er betont hier, dass das Evangelium von der Gnade Gottes in der Lehre von zentraler Bedeutung ist und bezieht sich dabei auf die Person Christi. Der übliche Gruß des Apostels Paulus in den Versen 1 und 2 ist anders gestaltet als in den meisten anderen Paulusbriefen. Vielleicht ist Ihnen schon mal die Idee gekommen, dieser Eingangsgruß könnte immer fast gleich sein. Aber in den Pastoralbriefen gibt es einen Unterschied. Der Theologe Marvin Richardson Vincent behauptet sogar, dass der Eingangsgruß im ersten Timotheusbrief als Ganzes keine Parallele hat in den Schriften des Apostels Paulus. Die Verse 1 und 2 lauten: Paulus, ein Apostel Christi Jesu nach dem Befehl Gottes, unseres Heilandes, und Christi Jesu, der unsere Hoffnung ist, an Timotheus, meinen rechten Sohn im Glauben. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Christus Jesus. Wenden wir uns dem ersten Teil dieses Grußes zu. Paulus, ein Apostel Christi Jesu nach dem Befehl Gottes. Paulus bringt hier Timotheus gegenüber zum Ausdruck, was ihn zu einem beglaubigten Apostel macht. Das hat er sicher auch schon an anderer Stelle getan. Im Brief an die Epheser schreibt er: Paulus, ein Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes. Was ist nun der Unterschied zwischen den beiden Formulierungen nach dem Befehl Gottes bzw. nach dem Willen Gottes? Nun, der Wille Gottes und der Befehl Gottes stimmen inhaltlich meines Erachtens überein, doch sind sie nicht dasselbe. Alle Gebote, die Sie in der Bibel finden, und damit meine ich nicht nur die 10 Gebote, sie enthüllen den Willen Gottes. Zum Beispiel wird uns gesagt, dass es der Wille Gottes sei, dass wir beten. Betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. So heißt es im 1. Thessalonicher Brief. Der Wille Gottes umfasst viele Einzelheiten, und die sind zum Beispiel in seinen Geboten ausgedrückt. Ich glaube jedoch nicht, dass sich uns allen der gesamte Wille Gottes erschließt. Denn nicht einmal in der Summe seiner Gebote in der Heiligen Schrift kann das geschehen. Der Wille Gottes ist also ein viel weiterer Begriff. Man bedenke aber, dass uns genug vom Willen Gottes erschlossen wurde, um zu wissen, dass der Mensch nicht durch Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes gerettet wird. Das ist mir wichtig zu bekräftigen, denn es gibt so viele, die behaupten, das Gesetz sei wesentlich für unsere Rettung. In Vers 8 des vor uns liegenden Kapitels schreibt Paulus: Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn es jemand recht gebraucht. Meine Frage dazu lautet: Wie sollen wir das Gesetz recht gebrauchen? Nun, als erstes müssen wir erkennen, dass das Gesetz gut ist. Im Römerbrief heißt es dazu: So ist also das Gesetz heilig, und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Es ist also eine Tatsache, dass das Gesetz gut ist, und es verlangt absolutes Gutsein vom Menschen, in dem doch nichts Gutes ist. Daraus folgt, dass kein Sünder den Geboten Gottes bzw. dem Gesetz genügen kann. Paulus sagt, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Gesetz oder die Gebote Gottes wurden gegeben, um den Willen Gottes zu offenbaren und um uns zu zeigen, dass es für einen Sünder notwendig ist, einen anderen Weg zu finden als den des Gehorsams gegenüber dem vollkommenen Gesetz. Dies zu verstehen heißt, das Gesetz recht zu gebrauchen. Die Herrlichkeit des Evangeliums besteht nun darin, dass Gott einen Weg gefunden hat, dass er selbst ein Gerechter ist und dass er denjenigen, der Rechtfertigung braucht, zu einem Gerechten macht. Das geschieht, wenn dieser Mensch an Jesus glaubt. In der Apostelgeschichte predigt Paulus: So sei euch nun kundgetan, liebe Brüder, dass euch durch Christus Vergebung der Sünden verkündigt wird. Und in all dem, worin ihr durch das Gesetz des Mose nicht gerecht werden konntet, ist der gerecht gemacht, der an ihn glaubt. Warum konnten sie nicht durch das Gesetz des Mose gerechtfertigt werden? Weil es, wie Paulus an anderer Stelle sagt, ein Amt, das den Tod bringt, war. Anders ausgedrückt, das Gesetz hat sie verurteilt. Das Gesetz war nicht dazu da, um uns zu retten, sondern um zu zeigen, dass Gott heilig ist und dass sie und ich, dass wir nicht heilig sind. Der Weg, den Gott gefunden hat, um uns zu retten, ist der Weg des Kreuzes, der Weg des Herrn Jesus Christus. Ich bin der Weg, so hat er gesagt, und die Wahrheit und das Leben. Das Gesetz ist nicht der Weg zu Gott, sondern Christus ist der Weg. Als Paulus den Ephesern schrieb, dass er ein Apostel sei durch den Willen Gottes, dann war das etwas Wahres. Doch als er an diesen jungen Prediger Timotheus schrieb, sagte er es so: Ich bin ein Apostel nach dem Befehl Gottes. Mit anderen Worten, er machte mich zum Apostel. Es hat einen Zeitpunkt gegeben, an dem er mir befahl, ein Apostel zu sein. Ich denke, Paulus mag vielleicht eher Zurückhaltung geübt haben, als es darum ging, ein Apostel zu werden. Ja, ich bin mir fast sicher, dass er vor dem Herrn die eine oder andere Entschuldigung vorbrachte, um es nicht werden zu müssen, so ähnlich wie Mose nicht zum Anführer seines Volkes werden wollte. Schließlich war Paulus auch nicht mit dem Herrn zusammen gewesen, wie die anderen 11 Apostel. Er hat ihn in den Tagen seines irdischen Daseins, nach dem Fleisch nennt es Paulus, nicht gekannt. Er hat ihn nur als den verherrlichten Christus kennengelernt. Des Weiteren sprach Paulus davon, unwürdig zu sein, ein Apostel zu heißen. Aber der Herr Jesus Christus hatte gesagt: Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Und das war zum Beispiel der Antrieb gewesen, weshalb Paulus eine Synagoge aufsuchte, oder weshalb er vor einem kritischen Publikum in Athen auftrat oder einer Gruppe charakter- und sittenloser Sünder in Korinth das Evangelium furchtlos begreiflich machte. Er war wie ein Soldat unter Befehl, ein Apostel nach dem Befehl, nicht durch Beauftragung, sondern durch einen Befehl. Gott beauftragte Hananias, Paulus die Hände aufzulegen, um ihn zum Apostel zu machen. Der Prophet Jeremia besaß übrigens die gleiche Art von Autorität. Er war eine zarte Seele, hatte eine zurückhaltende Art, ein Mann mit gebrochenem Herzen. Doch er trat aus sich heraus und gab einige der stärksten Aussagen zum Besten, die jemals unter Befehl weitergegeben wurden. Jeremia stand unter dem Befehl Gottes. Jeder Mensch, der heute von Gott sprechen will, muss es mit Autorität tun. Oder er sollte still sein und schweigen. Ich finde es schlimm, wenn ein Mann auf die Kanzel steigt und im Prinzip Folgendes sagt: Wenn Sie möglicherweise in Erwägung ziehen, an Jesus zu glauben, dann vermute ich, dass Sie vielleicht gerettet werden. Ein solch unentschlossener Mensch hat von Gott überhaupt nichts zu sagen. Paulus jedoch war ein Apostel, der in der Autorität Gottes sprach. Paulus sagt also in Vers 1 unseres Bibeltextes, er stehe unter dem Befehl Gottes, und dann kommt der Zusatz unseres Heilandes. Ist Gott unser Heiland? Ja, er ist es gewiss. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, lesen wir im Johannesevangelium. Gott stellte das Opfer zur Verfügung und der Herr Jesus Christus ist derjenige, der auf diese Erde kam und es dargebracht hat. Der Schluss von Vers 1 lautet, und Christi Jesu, der unsere Hoffnung ist. Dass Christus unsere Hoffnung sein soll, mag Ihnen seltsam erscheinen, da das nicht oft in der Heiligen Schrift zu finden ist. Aber im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 27 heißt es, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Der Herr Jesus Christus ist gestorben, um sie zu erlösen. Er lebt, um ihre Erlösung bestehen zu lassen. Jesus wird eines Tages kommen, um sie zu sich zu nehmen, um sie mit ihm selbst zu vereinen und diese Erlösung zu vollenden. Er ist unser Glaube, wenn wir zurückblicken. Er ist Liebe, wenn wir uns nach ihm umsehen. Und er ist unsere Hoffnung, wenn wir nach vorne schauen. Es besteht Hoffnung unser ganzes Leben hindurch, und diese Hoffnung ist in der Person des Herrn Jesus Christus verankert. In Vers 2 unseres Bibeltextes nennt Paulus den Adressaten seines Briefes, an Timotheus. Dieser Name besteht aus zwei griechischen Wörtern, die zusammen ungefähr aussagen, das, was Gott viel bedeutet. Timotheus war Gott wichtig, er lag dem Apostel Paulus am Herzen und er stand den Ortsgemeinden nahe. Wir lesen im Neuen Testament von Timotheus in der Apostelgeschichte, im Epheserbrief und im Philipperbrief. Sein Vater war Grieche. Seine Großmutter Lois und seine Mutter Eunike waren bereits vor ihm Christen geworden. Timotheus lebte in Lystra. Nach seiner Bekehrung wurde er zum ausgesprochenen Anhänger des Paulus. Timotheus war ein angesehener Mann. Wir lesen von ihm in der Apostelgeschichte, Kapitel 16. Der hatte einen guten Ruf bei den Brüdern in Lystra und Ikonion. Diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen, und er nahm ihn und beschnitt ihn wegen der Juden, die in jener Gegend waren, denn sie wussten alle, dass sein Vater ein Grieche war. Als sie aber durch die Städte zogen, übergaben sie ihnen die Beschlüsse, die von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem gefasst worden waren, damit sie sich daran hielten. Da wurden die Gemeinden im Glauben gefestigt und nahmen täglich zu an Zahl. Soweit dieses Zitat aus der Apostelgeschichte. Als Timotheus mit Paulus zusammenarbeitete, wurde er zu einer Person, in die Paulus das größte Vertrauen setzte. Wohingegen manche aus den anderen Gemeinden sich als falsche Brüder erwiesen, die ihn betrogen. Es ist eine große Freude für einen jeden Pastor, wenn er in der eigenen Gemeinde ein paar gute Freunde hat. Ich selbst kenne einige Leute, mit denen ich schon seit Jahrzehnten eng verbunden bin. Als ich sie kennenlernte, waren sie bereits treue Nachfolger Christi. Und sie sind es auch heute noch. Sie haben mich ein großes Stück auf meinem Lebensweg begleitet und auch einige Lebensentscheidungen mit beeinflusst. Paulus hatte mehrfach mit Menschen zu tun, denen er nicht trauen konnte. Aber Timotheus war einer, dem er allergrößtes Vertrauen entgegenbrachte. Im Philipperbrief schreibt Paulus, ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, dass ich Timotheus bald zu euch senden werde, damit ich auch erquickt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe keinen, der so ganz meines Sinnes ist, der so herzlich für euch sorgen wird. Denn sie suchen alle das ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Ihr aber wisst, dass er, Timotheus, sich bewährt hat, denn wie ein Kind dem Vater hat er mit mir dem Evangelium gedient. Ihn hoffe ich zu senden, sobald ich erfahren habe, wie es um mich steht. Zurück zum 1. Timotheusbrief, Kapitel 1. Dort bezeichnet Paulus ihn als meinen rechten Sohn im Glauben. Man könnte auch sagen, mein wahrer Sohn im Glauben oder mein echter Sohn im Glauben. Paulus hatte Timotheus den Herrn Jesus nahegebracht und sie waren auch einander ganz nah. Vers 2 endet mit einem Wunsch an den Briefempfänger, also an Timotheus, und dieser Wunsch lautet Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Christus Jesus. Zuerst scheint es hier so zu sein wie bei den Einleitungen zu den anderen Briefen des Apostels Paulus. Ja, Paulus hat von den Begriffen Gnade und Frieden schon vorher Gebrauch gemacht. Aber hier haben wir noch einen weiteren Begriff, nämlich Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist ein Wort, das auch im Alten Testament zu finden ist und dort gleichbedeutend verwendet wird für Gnade. Es war das alttestamentliche Opfer, das den heiligen, reinen und gerechten Thron Gottes zum Ort der Barmherzigkeit, zum Gnadenthron machte. Wenn Sie und ich zu Gott kommen, werden wir nicht nach Gerechtigkeit verlangen, denn wir müssten ja verurteilt werden. Was wir von Gott haben wollen und nötig haben, ist Barmherzigkeit. Und Gott hat bereits für alle seine Geschöpfe Barmherzigkeit geschaffen. Er hat alle Gnade zur Verfügung, die sie brauchen. Doch seine Barmherzigkeit ist genau wie Geld, das sicher bei der Bank verwahrt wird. Es kann ihnen nichts nützen, es sei denn, dass sie beispielsweise einen Scheck ausfüllen. Und der Scheck, den sie unterschreiben müssen, ist der Scheck des Glaubens. Gott ist reich an Barmherzigkeit, aber wenn er sie rettet, rettet er sie durch seine Gnade. Gott ist barmherzig zu ihnen, und er ist barmherzig gegenüber allen Sündern der Welt. Auch gegenüber denjenigen, die ihn ablehnen, ihn lästern und ihm den Rücken zukehren. Er lässt Regen fallen auf Gerechte und Ungerechte. Auch heutzutage werden manche Sünder reich und sie gedeihen prächtig. Sie scheinen es oft besser zu machen als das Volk Gottes. Gott ist den Sündern gnädig. Aber wenn man zu Gott kommt, muss man im Glauben kommen. Unterschreiben Sie diesen Scheck des Glaubens, und dann wird Gott Sie durch seine Gnade retten. Die drei Begriffe Liebe, Barmherzigkeit und Gnade in Vers 2 sind wie eine kleine Dreieinigkeit. Liebe ist dasjenige in Gott, das existierte, bevor er sich um Barmherzigkeit oder Gnade gekümmert hat. Gott ist Liebe. Sie ist sein Wesen, seine Eigenschaft. Barmherzigkeit ist dasjenige in Gott, das er den sündigen Menschen zur Verfügung stellte. Und die Gnade ist in ihm das, mit dem er frei am Werk ist, um zu retten, weil alle Forderungen, die seine Heiligkeit an uns gestellt hat, mit Jesus erfüllt sind. Darum, weil Gott barmherzig ist, können Sie zu ihm kommen, und durch seine Gnade wird er Sie retten. Sie brauchen nichts mitzubringen, Sie können nichts hinzufügen, weil das für Gott nur wie ein schmutziger Lumpen wäre. Ein Weltverbesserer ist jemand, der glaubt, er brauche die Barmherzigkeit Gottes nicht, sondern dass seine eigenen guten Werke ihn retten werden. Ich kannte einen Mann, der, obwohl er im Sterben lag, noch zu mir sagte, »Pastor, du brauchst mir nicht zu sagen, dass ich Christus als Erlöser brauche und dass ich Barmherzigkeit und Gottes Gnade nötig habe. Ich brauche das nicht. Ich bin bereit, vor ihm zu stehen, so wie ich bin.« Dann fuhr er fort, mir alles zu erzählen, was er in seinem Leben getan hatte. Er war früher stark eingespannt im sozialen Bereich und bei einem Waisenhaus engagiert und so weiter. Er war ein echter Weltverbesserer und wollte vor Gott dafür einstehen. Doch ich sage Ihnen, eine Erlösung, die aus eigenen Taten besteht, wird Ihnen nichts Gutes dort einbringen, wo Sie es wirklich bräuchten. Aber die Erlösung, die Gott anbietet, wird es ihnen ermöglichen, Gutes zu tun. Und zwar das Gute, das auch in Gottes Augen brauchbar ist. Die eigene Gerechtigkeit des Menschen ist dagegen schmutzig in seinen Augen. Wir haben also herausgefunden, dass Paulus hier und auch sonst in den Pastoralbriefen Ausdrücke verwendet, die wir an anderen Stellen in seinen Schriften nicht zu sehen bekommen. Offenbar sprach er mit diesen jungen Mitarbeitern in einer vertraulicheren und persönlicheren Weise als in seinen öffentlichen Mitteilungen oder Schriftstücken. Wären Sie nicht selbst gern Timotheus gewesen, der mit Paulus gereist ist und dem der große Apostel seine Gedanken und sein Herz geöffnet hat? Nun, da kann ich Ihnen bezeugen, der Geist Gottes ist da und er redet mit uns durch diesen Brief, den Paulus an Timotheus geschrieben hat. Obwohl der erste Timotheusbrief vertraulich ist und persönlich, hat er mit den Angelegenheiten der örtlichen Gemeinde, dem Leib Christi, zu tun. Und ich möchte hier sagen, vielleicht zeigt das den Pastor in mir, dass sich jeder Christ mit einer örtlichen Gemeinde identifizieren sollte. Paulus schließt seinen Gnadenwunsch, indem er ihn kennzeichnet als von Gott dem Vater. Das bedeutet, Gott ist für Paulus Vater. Er ist für Timotheus Vater und er ist ihr Vater, wenn sie Christus angenommen haben. Er ist mein Vater, weil ich Christus angenommen habe und in die Familie Gottes eingegliedert worden bin. Was für ein Vorrecht! Paulus war Pharisäer gewesen und im Judentum hatte er nie das Privileg, Gott als seinen Vater anrufen zu können. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater, schreibt Paulus und fügt am Schluss seines Grußes an Timotheus noch hinzu und unserem Herrn Christus Jesus. Paulus erinnert Timotheus also daran, Jesus Christus ist unser Herr. Alles, was in der Ortsgemeinde getan wird, muss im Namen Christi und auf seinen Befehl hin getan werden. Er ist der Leiter der Kirche, er ist der Herr der Gemeinde. Der Herr Jesus Christus hat selbst gesagt, was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage? Könnte er heute nicht zu vielen so etwas sagen? Er warnte, dass es viele beim jüngsten Gericht geben wird, die sagen, Herr, Herr, haben wir das nicht und das andere getan? Wir waren für dich so beschäftigt wie Ameisen. Und er wird ihnen sagen müssen, ich kenne dich nicht einmal. Ich wusste nicht, dass du das in meinem Namen tust, denn du hast gewiss nicht meinen Willen gesucht. Du hast nicht danach getrachtet, mir zu gehorchen. Wir sollen ihn nicht nur als Herrn anrufen, sondern ihm auch als unserem Herrn gehorchen. Im Mittelpunkt dieser Sendung standen die beiden ersten Verse aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an Timotheus. Sie haben es sicher gemerkt, es steckt allerhand drin in diesem kurzen Eingangsgruß. In der nächsten Folge unserer Sendereihe Durch die Bibel geht es dann weiter mit einer Warnung vor falschen Gesetzeslehrern. Bis dahin auf Wiederhören und Gott befohlen.